Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nachgeforscht. Und dieses Mal sprechen wir über die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen. Zum zweiten Mal, wie wir hier mal so ganz kurz im Blick hinter die Kulissen verraten können, denn die Folge haben wir eigentlich schon mal aufgenommen und die wurde aber wegen technischer Probleme dann in die Tonne getreten. Jetzt machen wir es nochmal und wie immer unterstützt mich dabei Professor Dr. Helge Thiemann. Hallo Helge.
Hallo André, ich freue mich dabei sein zu können.
Ist es nicht schön, dass wir diese Folge nochmal machen dürfen, insbesondere bei 34 Grad?
Ich finde das super. Also ich zerfließe hier so langsam, ja, es tröpfelt an mir herab. Und gerade beim Thema Aufmerksamkeitsspanne, das ist eine super Sache, weil die Aufmerksamkeit hängt natürlich auch von den Umgebungsvariablen ab. Und was hattest du nochmal gesagt? Wie war die Eingangsfrage?
Ich habe gesagt, die Eingangsfrage war einfach, ich weiß ich nicht, Wo befinden wir uns eigentlich?
Du wolltest bald Urlaub machen, ne? Okay.
Ja, so war das, genau.
Da, wo es kühler ist.
Was mir übrigens einfällt bei der Gelegenheit ist, dass ich es tatsächlich gehört habe, dass die Aufmerksamkeit besser sein soll, wenn es kühl ist. Und angeblich, es gibt ganz verrückte Experimente auch in der Hinsicht. Also da haben sie den US-Soldaten, also gerade Militär hat anscheinend sehr viel rumexperimentiert, um die Aufmerksamkeit ihrer Soldaten zu verbessern. Und dann gab es sowas wie so umschnallbare Kühlakkus, wie so ein Stirnband, ne, das vorne aber kühl war, um das dann sozusagen dein Hirn oder so zu kühlen, weil man sich versprochen hat davon, dass das die Aufmerksamkeit steigert, soll nicht so gut geklappt haben. Und angeblich Kaugummi kauen soll Aufmerksamkeit oder Konzentrationsfähigkeit steigern. Deswegen haben sie den ganzen GIs überall Chewing Gum ausgeliefert.
Hervorragende Idee. Also ich würde das mit den Kühlakkus doch eigentlich gerne mal ausprobieren. Vielleicht haben die was falsch gemacht. Ich denke, es wäre einen zweiten Versuch wert. Ja. Vielleicht gibt es auch einen Zusatzeffekt, wenn ich gleichzeitig Kaugummis kaue.
Möglicherweise.
Also das
möglicherweise, das werden wir rausfinden. Mhm. Aber es geht weder um Kaugummi-kauende Soldaten bei uns im Kern, sondern es geht um was ganz anderes. Ich bin auf die Idee zu dieser Folge gekommen, weil ich mich erinnert habe, es gibt so eine Binsenweisheit bei der Produktion von Entertainment-Produkten, auch bei Computerspielen, dass es am Anfang gerne mal knallen soll. Ne? Viele Spiele beginnen damit, dass ein Hubschrauber abstürzt, irgendwas explodiert und ähnliches. Filme machen das auch gerne. Und dahinter steckt eben so eine normative Behauptung, ja, dass man die Aufmerksamkeit des Spielers innerhalb von den wenigen ersten Minuten fesseln müsse. 5 Minuten wird häufig genannt, mal auch 10 Minuten. Und wenn man das nicht schafft, dann verliert er dieses Interesse wieder. Und das fand ich ganz spannend. Insbesondere auch in Verbindung mit anderen Berichten so zur Aufmerksamkeitsspanne. Es gibt nicht Untersuchungen, die sagen, Videospiele setzen deine Aufmerksamkeitsspanne und deine Konzentrationsfähigkeit sogar hoch. Andere sagen, nee, die Computerspiele machen sie kaputt. Und dann habe ich mir gedacht, so, ach, das ist ja ganz spannend. Erstens, ne, dieses grundsätzliche Ding, so muss am Anfang erstmal ein Hochhaus explodieren. Und dann zum Zweiten, wie ist es überhaupt mit der Aufmerksamkeitsspanne? Gibt's das? Wie funktioniert das? Und sind das nicht auch wieder Dinge, wo vieles in einem Topf geworfen wird? Darum wird's heute gehen. Und der Helge, der dröselt das alles auseinander für uns jetzt. So.
Ja, mach ich. Gut geschnipst. Ich kann ja mal anfangen und dann wirst du wie gewohnt mich auf kritische Fragen aufmerksam machen. Also zunächst mal, was ist es überhaupt? Aufmerksamkeit gibt wie immer eigentlich unterschiedliche Definitionen. Eine ist das selektive Beachten relevanter Reize oder Informationen. Der einfachste Fall wäre, du hast wie gewohnt deinen Strom aus Reizen, der aus deiner Umgebung auf dich einströmt, über deine Augen, deine Ohren und so weiter, halt die verschiedenen Sinnesorgane. Und logischerweise sind das viel, viel, viel zu viel Informationen, als dass du die alle beachten könntest. Und deshalb gibt es eine Selektion. Und diese Selektion meint halt quasi, dass du deine Aufmerksamkeit darauf fokussierst. Das kann, wie im dem eben genannten Beispiel halt Umgebungsvariablen oder Umgebungsaspekte sein. Das kann natürlich auch ein Fokus auf das eigene Handeln sein. Das kann ein Fokus auf deine Gedanken oder deine Gefühle sein. Das kennen wir alle, dass wir uns auf Anweisungen oder weil wir uns so entschieden haben, eben auf bestimmte Reize und auf bestimmte Bewusstseinsinhalte vermehrt aufmerksam konzentrieren. Und das ist eben ein Aspekt, der unter dem Titel Aufmerksamkeit studiert und beachtet wird.
gleich mal die Frage dazu. Also Aufmerksamkeit bedeutet jetzt erstmal nur sozusagen eine selektive Hinwendung. Das ist dann aber wahrscheinlich, Konzentration ist dann vielleicht nochmal was anderes, wo dann der Filter nochmal enger gezogen wird? Fragezeichen.
Also als Maß für Dauer und Intensität von Aufmerksamkeit gilt Konzentration. Na, das heißt, du hast ein allgemeines Phänomen der Aufmerksamkeit, und wenn du halt sagst, ich kann mich 20 Minuten konzentrieren, dann würde das halt heißen, dass du 20 Minuten am Stück deine Aufmerksamkeit ohne abzuschweifen fokussiert auf einen Aspekt lenkst.
Okay. Jetzt ist es auch so, und das können wir ja, glaube ich, auch alles so aus eigener Erfahrung bestätigen, dass fortlaufende Konzentration etwas ist, das einen anstrengt. Jetzt habe ich aber gedacht, so, Moment mal, wenn jetzt aber Konzentration bedeutet, dass ich sozusagen einfach meinen Filter enger spanne, ja, also wenn ich umgebende Reize und Informationen stärker ausblende, warum erfordert das Anstrengung, wo doch dann weniger verarbeitet werden muss?
Na, du verarbeitest ja erstmal alles und selektierst das aus, was für dich gerade bedeutsam ist. Aber du nimmst natürlich alles wahr. Und du hast gesagt Anstrengung, also alles kostet uns ja letztlich Anstrengung, alles, was wir bewusst tun oder nicht. Und oftmals erfordert es dich ja auch Anstrengung, zum Beispiel dich nicht ablenken zu lassen. Also wenn man das nur mal überlegt, einfaches Beispiel, du bist in einer Halle, da sind viele Menschen, Bahnhofshalle, viele Menschen sprechen und du bist gerade da und hörst zwei Gruppen weiter jemanden was Spannendes sagen. Dann gelingt es dir ja zum Beispiel, dass du alle anderen mehr oder weniger ausblendest und dich konzentrierst auf die Gruppe, die da eben ist. Du kannst sie ja sogar relativ gut lokalisieren. Wo steht die? Welche Entfernung hat die zu mir? Du müsstest noch nicht mal den Blick hinwenden, um das einigermaßen zu tun. Und das ist etwas, was hochgradig kompliziert funktioniert. Also das zu beschreiben, wie das überhaupt gelingen kann, dieses sogenannte Cocktailparty-Phänomen, das ist etwas, was ausgesprochen schwierig zu erklären ist. Und was man aber nachweisen kann, ist A, dass es funktioniert und dass du es schaffst, diese Menschen oder ein bestimmtes Gespräch 9 bis 15 Dezibel lauter zu hören als Störschall, der dich umringt. Und das Besondere ist, das können nur Menschen mit zwei gesunden Ohren. Wenn du ein Hörgerät hast, gelingt dir das zum Beispiel nicht. Was heißt, du brauchst beide Ohren und die unterschiedlichen Zeitdifferenzen und so weiter. Aber wenn man das versucht nachzubilden, sieht man halt, es ist ausgesprochen erstaunlich, dass den Menschen das so eigentlich fast ohne, mit geringer Anstrengung gelingt, für die Komplexheit, die dahinter steht, um es zu erklären. Genauso wie eigentlich ja auch Wahrnehmung. Du guckst ja einfach, blöd gesprochen, ne? Für dich ist einfach, ich gucke und sehe was. Das zu beschreiben und auseinander zu klamüsern, was dahinter steckt, warum dir das so einfach gelingt und was da alles in deinem Auge und deinem Gehirn passiert, ist dermaßen kompliziert und komplex, dass wir uns eher die Frage stellen könnten, wie schafft es das Gehirn, das so ausgesprochen energieeffizient zu machen, dass es noch nicht mal eine eigentliche Anstrengung ist.
Boah, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch 30 Minuten länger drüber reden, wenn ich so das so höre, weil so viele Fragen da noch auftauchen. Weil ich mich zum Beispiel frage, werden diese Informationen tatsächlich immer alle verarbeitet oder schafft es das Gehirn dann sozusagen bestimmte Sachen gar nicht mehr wahrzunehmen? Ja, also wird da einfach so ein Teil einfach quasi abgeschaltet und oder wird es einfach nur nicht gespeichert? Ja? Also denn sonst würde man ja sagen, okay, heißt das, wenn ich so, ne, ich habe eigentlich alle Informationen immer da, aber sie sind mir vielleicht meiner Erkenntnis noch nicht zugänglich oder ne, oder es läuft halt, ein Teil läuft sozusagen einfach an dir vorbei, den kannst du dann nicht mehr erinnern und dementsprechend kannst du dann auch das Ganze, diese Information nicht mehr aufrufen und so weiter. Wie gut ist es überhaupt erforscht, was da tatsächlich passiert?
Das ist schon ein spannendes Thema. Also da sind wir dann ein Stück weit weg vom Thema Aufmerksamkeit hin zum Thema Wahrnehmung, Wahrnehmungspsychologie, was auch sehr natürlich mit Wahrnehmungsphysiologie zusammenhängt, weil da natürlich auch körperliche Prozesse eine Rolle spielen. Wie funktioniert das Auge, wie funktioniert das Gehör und so weiter und so fort. Aber tatsächlich ist man da schon relativ lange dran, das zu untersuchen, einfach weil es auch spannend und bedeutsam ist, zu erforschen, was da alles passiert. Und es gibt extrem viele Theorien dazu. Eine der möglichen Theorien ist, dass wir alles, oder dass es verschiedene Filtersysteme gibt, die nacheinander funktionieren und die dann immer auf unterschiedlichen Wegen letztlich Dinge wegfiltern. Aber du nimmst tatsächlich deutlich, also mehr wahr, als du bewusst wahrnimmst. Ein einfaches Beispiel wäre ja, wir konzentrieren uns hier auf unser Gespräch und irgendwas Wichtiges, was dein Leben gefährden würde, würde passieren. Keine Ahnung. Gut, ist jetzt in deinem geschlossenen Zimmer relativ unwahrscheinlich, aber wenn wir jetzt auf der Straße wären.
Die Katzen. Man weiß nie, wann die Katzen sagen, heute ist er fällig.
Jetzt bringe ich dich an. Heute muss er bluten für das, was er mir jahrzehntelang angeteilt hat. Genau. Oder hinter dir kommt plötzlich ein Eisbär um die Ecke und sagt, Mensch, ja, bei 40 Grad, hui, bin ich doch zu weit südlich gepilgert. Ja. Du weißt, was ich meine. Oder du telefonierst und keine Ahnung, von links kommt ein Skateboardfahrer auf dich zu oder ein Fahrradfahrer mit einer hohen Geschwindigkeit. Du würdest reagieren. Du würdest sogar reagieren, bevor du das überhaupt bewusst wahrgenommen hast. Also du würdest einen Schritt zurückgehen oder ausweichen oder die Augen schließen, wenn so ein Ast auf dich zukommt, zum Beispiel auf dein Gesicht. Würdest du tun, ohne dass das bewusst gesteuert würde. Du würdest quasi die Augen geschlossen haben und dann bemerken, huch, ich habe ja die Augen geschlossen, was ist denn da passiert? Na, das heißt, du nimmst deutlich mehr wahr, als in dein Bewusstsein hinterher kommt und als demnach auch gespeichert wird. Nur weil wir können einfach nicht die vielen Millionen Reize, die gleichzeitig auf uns einprasseln, gleichzeitig verarbeiten. Vielleicht einen interessanten Aspekt dazu noch. Bereich Sehen ist ja das für uns als Menschen wichtigste Wahrnehmungsorgan. Du siehst ja ein Bild, richtig? Die spannende Frage ist, wie kommt denn das? Du hast ja zwei Augen. Du hast zwei Augen, die sind ein Stück weit voneinander getrennt. Das heißt, logischerweise siehst du zwei Bilder. Nämlich eins vom linken, eins vom rechten Auge. Die sind leicht versetzt. Und ich weiß nicht genau, wie gut du das noch in Erinnerung hast, wie dein Auge aufgebaut ist. Ne, da sind ja Rezeptoren hinten auf der Netzhaut und die sind, du hast einen Bereich, wo diese verschiedenen Leitungen sich bündeln und in dein Gehirn quasi nach hinten abgeleitet werden, da siehst du nichts. Ist der blinde Fleck. Siehst du deinen blinden Fleck? Nimmst du den jetzt wahr?
In der Regel nicht.
Eigentlich nicht,
der,
ne?
Der Name verrät uns vielleicht sogar schon.
Du siehst da nichts, du kannst da nichts sehen, weil da halt keine Rezeptoren sind, weil da halt, irgendwo müssen die Leitungen ja hin, ja, ist ja wie beim Strom, irgendwo müssen die Leitungen liegen. Und da siehst du nichts, du hast zwei blinde Flecke, weil jedes Auge eins hat. Den nimmst du aber nicht wahr, weil das von deinem Gehirn kompensiert ausgerechnet wird durchs andere Auge, weil die natürlich auf unterschiedlichen Stellen blind sind. Und du hast eigentlich nur einen relativ kleinen Bereich, in dem du scharf siehst. Alles andere siehst du relativ unscharf. Und deine Augen bewegen sich ständig. Du tastest ständig viele Bereiche ab, eigentlich alle Bewegungen führst du unbewusst durch. Du hast eigentlich das Gefühl, ich habe ein statisches Bild oder ein relativ statisches Bild. Dabei bewegen sich deine Augen ständig. Und das sieht man, wenn man, also das gibt es ja heute so Geräte, die setzt man auf und dann messen die quasi, wo ich hingucke. Das kann man kombinieren mit einer Kamera und dann sieht jemand anders am Bildschirm, wo der Mensch gerade seine Aufmerksamkeit hinlenkt. Das ist übrigens auch ein bewährtes Mittel in der Marktforschung, um zu gucken, wo guckt jetzt jemand hin, wo ist seine Aufmerksamkeit, seine Aufmerksamkeit mit dem Auge gerade. Und da tauchen die verschiedensten ungewöhnlichen Sachen auf. Wenn das mal interessiert, ich werde versuchen, ich weiß nicht, ob es das im Internet gibt, es gibt einen BBC-Film dazu, zur Aufmerksamkeit. Den schaue ich auch immer mit meinen Studierenden, wo man zwei Sachen sieht, nämlich A, was man eigentlich sieht und was das Gehirn daraus konstruiert. Das sind zwei völlig unterschiedliche Bilder, die man wahrnimmt. Und zum anderen, was wir eigentlich betrachten, was uns überhaupt nicht gewahr wird. Die haben zum Beispiel einfach eine gestellte Situation in einer Bar, wo eine Person, die halt dieses Gerät auf hat, in diese Bar geführt wird. Und es wird natürlich ein Fake-Versuch gemacht und die wird irgendwo positioniert, um zu warten. Und davor sind zwei Frauen und ein Mann, zwei männliche, also sind Models, also gut aussehende Menschen sind positioniert. Und dann kann man mal gucken, wo diese Menschen hingucken. Ne, und eine sieht dann zum Beispiel, konzentriert sich auf den attraktiven Mann, vermisst den überall sagt dann hinterher, wenn sie das sieht, lacht sie und sagt, Mensch, ich habe den überhaupt nicht bewusst wahrgenommen, dabei habe ich ihn die ganze Zeit angeguckt. Genau dasselbe ist natürlich bei den Männern gewesen, die dann auch auf sexuelle Attraktivitätsreize der Frauen gucken. Da sieht man ganz genau, wo die ihren Blick konzentrieren. Ne? Kann man sich jetzt mental vorstellen, wo das der Gewahr sein könnte, wo das der Fall gewesen sein könnte. Und natürlich hat das keiner so bewusst wahrgenommen, das war denen zum Teil richtig peinlich, ja, wie die da an die sekundären und primären Geschlechtsmerkmale rumgeschaut haben. Ne? Da passiert einfach sehr viel, ohne dass wir das bewusst wahrnehmen und ohne dass wir das auch bewusst steuern können. Verknüpfung zwischen Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Sehr spannendes Phänomen.
In der Tat. Robben wir uns trotzdem nochmal so wieder an das eigentliche Thema ran.
Sorry.
So weit waren wir ja gar nicht weg, sozusagen. wenn es um das Thema dieser Aufmerksamkeitsspanne geht. Ich habe das gesehen auch eben mit Blick auf sowas wie Kinofilme und so, wo dann auch gesagt wird, ne, am Anfang will man jetzt irgendwas Großes, Pompöses machen, damit erstmal so der Zuschauer erstmal sieht so, oh, das lohnt sich, dass ich hier aufmerksam zuschaue und nicht so langsam wegdämmert. Meint man das, wenn man in der Wissenschaft tatsächlich über sowas wie eine Aufmerksamkeitsspanne spricht? Es wird sehr häufig so ein bisschen damit in Verbindung gebracht, dass man dann sagt so, ja, das heutige Publikum, das hat ja überhaupt keine Aufmerksamkeitsspanne mehr, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute wird auch immer kürzer, deswegen muss man da auch zu immer drastischeren Mitteln greifen, um ihre Aufmerksamkeit einzufangen. Wird übrigens auch zum Beispiel mit Bezug auf Presse teilweise so diskutiert, ne? Dass die Headlines immer sensationeller werden müssen, damit die kurze Social-Media-Aufmerksamkeitsspanne erreicht werden kann.
Also ich glaube, da werden zwei Aspekte vermischt, die, glaube ich, auch getrennt diskutiert gehören. Zum einen ist ja die Frage, wie muss ich eine Werbung gestalten, dass Leute sie sich angucken in einem Wust von anderen Medienangeboten? Oder wie muss eine Headline gestaltet sein, damit sie in dem Wust von anderen Headlines Beachtung findet? Oder Aufmerksamkeit findet. Das ist, denke ich, was anderes, als wenn ich ein Computerspiel anmache und dem ja automatisch meine Aufmerksamkeit gehört, denn sonst hätte ich es ja nicht angemacht. Das heißt, wenn wir zurückgehen zu der ersten Frage, da ist es schon hilfreich, man wählt Dinge, die automatisch Aufmerksamkeit generieren. Das heißt, wenn ich eine Werbung schalten würde, würde ich schon darauf achten, dass ich Dinge wähle, die Aufmerksamkeit, die sich abheben oder die, wo der Versuch gemacht wird, sich abzuheben. Wie das gemacht wird, ist offensichtlich. Man wählt Hinweisreise sexueller Art, gut aussehende Menschen, provozierende Aspekte, Dinge, die ungewöhnlich sind, weil die natürlich eher Aufmerksamkeit generieren als vieles andere. Das heißt, wenn ich eine Werbung habe an der Straße, werden die Leute häufiger hingucken, wenn ich da einen nackten Mann, also nicht nackt, aber gut aussehende, leicht bekleidete Frau in anzüglicher Pose hinstelle, als wenn ich da mich hinstelle oder so oder mich abfotografiere als Normalo in Anführungsstrichen.
Naja.
Ja, natürlich werden alle hingucken. Das ist, danke dir.
Dein Licht nicht unter den Scheffeln.
Ja, danke dir.
Wenn die Leute dich jetzt sehen können.
Ja, dann, dann
würden sie lachen über
dann würdest du, natürlich würden sie sagen, Understatement, ja, mein Gott.
Ja, genau, wenn sie sagen, so, ja komm, Helge.
Danke. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du meine Aufmerksamkeitsspanne völlig überschritten hier wieder.
Du wolltest dich nackt an eine Straßenecke stellen.
Ja, stimmt. Jetzt wo du sagst. Ja, ich habe auch gestern zum ersten Mal wieder versucht, Sport zu machen und werde heute dafür bestraft mit einem Muskelkater. Okay, aber ich schweife wieder
ab. In einem Kontext, in dem es einen Wettbewerb um Aufmerksamkeit gibt, da ne, ist es sozusagen natürlich, dass man dort irgendwo vielleicht ab und zu mal die Holzhammer benutzt.
Genau. Es gibt halt Reize, die immer funktionieren, weil sie ne, genetisch evolutionär uns angeboren sind. Dazu gehören sexualbezogene Reize, weil sie die Fortpflanzung sichern. Das heißt, jeder Mensch ist empfänglich dafür, deshalb sind sie ein beliebtes Mittel. Wenn man Aufmerksamkeit machen möchte, sind solche evolutionär verankerten Mittel natürlich die Mittel der Wahl. Wenn ich aber die Aufmerksamkeit schon habe, und das ist ja die Frage, die du auch stellst und die sich gerade bei Computerspielen stellt, brauche ich dann den Knall am Anfang und was hat das mit Aufmerksamkeit zu tun? Meine Hypothese wäre, es hat nur bedingt etwas mit Aufmerksamkeit zu tun und eher etwas mit Motivation oder Interesse. Hintergrund ist, unsere Aufmerksamkeit hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Ein wichtiger Faktor ist das intrinsische Interesse, etwas zu tun. Also macht es mir Freude oder macht es mir nicht Freude? Wenn ich etwas tun muss, dann wird meine Aufmerksamkeitsspanne geringer sein, als wenn ich etwas tun möchte und ich es als spannend erlebe. Ein einfaches Beispiel ist, Menschen, die an sich eine geringere Aufmerksamkeitsspanne haben, sind Menschen, die an ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit Hyperaktivität, leiden oder die eben diese Besonderheit aufweisen, die sehr häufig Schwierigkeit haben, in der Schule achtsam dem Unterricht zu folgen und aufmerksam ihre Aufmerksamkeit auf den Lehrstoff zu konzentrieren und sich eben leicht ablenken lassen. Diese Personen können teilweise über Stunden FIFA spielen. Na, der Unterschied ist einfach das intrinsische Interesse, die intrinsische Motivation. Das eine macht sehr viel Freude, macht sehr viel Abwechslung und der Lehrer halt vielleicht nicht. Und insoweit ist das eine Besonderheit. Es gibt noch weitere Aspekte, wie natürlich Umgebungsfaktoren, Hitze etc., aber auch das Alter. Also Kinder können logischerweise noch deutlich geringer die Konzentration und die Aufmerksamkeit halten, als das bei Jugendlichen oder Erwachsenen der Fall ist. Und insoweit würde ich der Hypothese zustimmen. Ja, es macht Sinn, Explosion oder einen guten, gelungenen Spieleinstieg zu wählen. Ganz einfach deshalb, weil dann möglicherweise das Interesse, die Motivation steigt, diesem Spiel eine Chance zu geben und es weiterzuspielen. Im Vergleich zu, ich habe einen langweiligen Spieleinstieg gewählt. Aber ich glaube nicht, dass das zwingend mit der Aufmerksamkeitsspanne zu tun hat, die dazu führt, dass die Leute sagen, oh, jetzt, keine Ahnung, habe ich einen Vogel am Fenster vorbeifliegen sehen, jetzt höre ich auf, mein Computerspiel zu spielen.
Das hat also viel mehr damit zu tun, dass man sozusagen Erwartungen schafft, ne? Dieses Spiel ist meinen Zeitinvest wert. Und wenn der Entwickler vielleicht auch auf seine Daten schaut und sagt, die Leute geben einem Spiel heutzutage eben weniger Zeit, dieses Interesse zu wecken, sich länger damit auseinanderzusetzen, jetzt natürlich nicht nur mit Explosionen, sondern vielleicht auch direkt mit einer Spielmechanik, dass man direkt was ausprobieren kann und es passiert gleich was Cooles und so weiter und so fort, dann liegt das vielleicht auch eher daran, dass das Konkurrenzumfeld zugenommen hat, Fragezeichen. Also früher war es so, ne, ich habe mir vielleicht ein Spiel als Kind überhaupt alle 6 Monate oder so schenken lassen können. Und dann war ich auch gezwungen, mich damit länger auseinanderzusetzen, weil es gab gar keine Alternative. Und heutzutage hast du ein Steam Sale, du hast ein Humble Bundle oder so, du kriegst gleich 12 Spiele oder sowas. Und dann, ne, schaust da mal eine Minute rein, da mal eine Minute rein. Und dann kommen natürlich auch völlig andere Statistiken auf einmal zutage, wo man dann vielleicht auch die Schlüsse dann auch mit Vorsicht genießen muss, dass man sagt so, ja, die Leute spielen ja heutzutage häufig noch ein Spiel 3 Minuten und wenn es bis dahin nicht cool war, dann springen sie wieder ab.
Genau, ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, dass die Auswahl einfach immens groß ist in der heutigen Zeit und dass es auch sehr einfach ist, auf noch mehr Titel zuzugreifen. Wenn ich mir denke, wie es früher war, als es eben noch kein Internet gab und als möglicherweise auch meine finanziellen Ressourcen einfach geringer waren und es sowas wie Sale überhaupt nicht gab. Ich habe mich informiert in Spielezeitschriften, welches Spiel ich denn als nächstes spielen möchte. Da habe ich mir auch echt viele Gedanken drüber gemacht. Dann bin ich in einen Laden gegangen, wo es das gab, habe mein Taschengeld für 2 Monate auf den Tisch gelegt, habe das Spiel erworben und habe das dann in der Regel auch durchgespielt. Meistens war ich hinterher sogar ziemlich gut in dem Spiel, einfach auch, weil ich ziemlich viel Zeit als Schüler hatte. Insoweit, das waren einfach andere Möglichkeiten als heute, wo ich weiß es nicht genau, mindestens 100 Spiele habe, die ich noch nicht mal installiert habe, die ich aber installieren könnte. Und die sind auch alle nicht schlecht. Ich glaube, die Masse und die Klasse der Spiele hat einfach zugenommen. Ich glaube, es gab auch damals nicht so viele Spiele, die wirklich gut waren. Und ich glaube, auch viele Spiele waren schneller. Die konnte man schneller durchspielen. Nicht alle. Klar, wenn man jetzt an Baldur's Gate und so weiter denkt. Aber es gab auch manche Spiele, wo ich rückblickend sagen würde, die konnte man schneller durchspielen, als es heute der Fall war, wo es möglicherweise auch noch Mechaniken gibt, ein Endgame gibt, wo man quasi unendlich lange spielen kann mit Mechanismen über Mikrotransaktionen und so weiter und so fort. Das gab es ja damals nicht. Oder Pflegen von Spielen über Monate und Jahre hinweg, wo immer wieder Spielinhalte angepasst, verändert, optimiert werden. Wie bei Path of Exile oder Diablo. Gut, da kann man sich jetzt streiten, ob es immer wieder angepasst wird, aber zumindest die Möglichkeit bestünde. Und das gab es ja damals nicht. Das heißt, man hatte einmal eine Spielerfahrung und die Orks, die halt damals, wie waren die bei dem Spiel? Die waren ja falsch. Ich glaube, grüne Orks statt Dunkelhaare, dunkelbraune oder so. Egal, es war auf jeden Fall falsch. Heute hätte man es gepatcht, die Farbe der Orks, damals halt nicht.
Hätte man damals die Farbe der Orks gepatcht, ja.
Genau. Dann wäre es auch ein viel besseres Spiel gewesen. Wie heißt es denn noch gleich? Ja. Schicksalsklinge, meine ich.
Ach, schwarze ja, Auge. Genau. Ach Gott, da siehst du, na gut. Wusste nicht mal, dass es da irgendwelche braunen Orks gab. Naja. Okay. Aber genau, das war tatsächlich auch auf meiner Liste, dass es ja ansonsten auch voll anti-intuitiv wäre, denn wenn Hersteller jetzt irgendwie ihre Spiele immer länger und länger und länger machen würden, wenn unsere Aufmerksamkeitsfähigkeit in irgendeiner Form ständig leiden würde. Woher kommen denn die Untersuchungen? Also woher kommt das, dass es gibt ja immer mal wieder so Sachen, die dann durch die Presse geistern. Du hattest da auch eine fantastische Geschichte vorbereitet sozusagen, die behauptet hat, unsere Aufmerksamkeitsspanne sei mittlerweile unter die eines Goldfisches gefallen.
Ja, wobei muss man sich ja fragen, wie gut oder schlecht ist der Goldfisch, ne? Ob das, ich meine, ich finde die ja immer sehr entspannt, wenn die da so durch die Gegend schwimmen, ne? Nee, in der Tat, also das da gibt auch ein Buch, Amusing Ourselves to Death von Neil Postman, der die Hypothese vertritt, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne halt durch die modernen Technologien, insbesondere da das Fernsehen, immer weiter zurückgeht. Man könnte ja auf die Idee kommen, das ist so, weil Filme immer schnellere Schnitte haben, immer kürzere Szenen. Das ist mir auch aufgefallen, als ich mal wieder meine doch sehr geliebten Star Trek The Next Generation geguckt habe, mit dem guten alten Picard. Das ist schon aus heutiger Sicht eine relativ gemächliche Art des Storytellings und gemächliche Art, Szenen zu gestalten. Wenn man da die neuen Kinofilme dazu guckt, das ist schon deutlich anders. Auch Intros von Musikstücken werden nachweislich immer kürzer. Das kann man leicht berechnen, indem man einfach nachrechnet die Statistik und dann sieht man, oh, wird immer schneller. Insoweit könnte man schon auf die Idee kommen. Da gab es eine Microsoft-Studie 2015, die ist übrigens völlig an mir vorbeigegangen. Das hat sich erst als Rechercheergebnis hier ergeben. Die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen, in Klammern 8 Sekunden, ist nunmehr geringer als die eines Goldfisches, in Klammern 9 Sekunden. Da dachte ich so, Mensch, jetzt haben wir es geschafft. Ja, 8 Sekunden, was hattest du nochmal gesagt? Also man kann sich ja mal überlegen, wie 8 Sekunden, ja, das ist ja gar nichts. Wenn ich wirklich die Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden hätte, dann würde ich mich fragen, wie schafft es überhaupt jemand, diesen Podcast auch nur im Ansatz zu Ende zu hören? Ne? Das wäre ja wie im Film Memento.
Wer weiß, ob noch jemand
ja,
da ist.
Ja, wir machen es nur für uns, ja. Das stimmt. Das wäre ja wie in Memento, ja, wenn man das mal überspitzt betrachtet, wenn man sich wirklich ständig ablenken ließe.
Das ist vielleicht das Geheimnis unseres Erfolgs. Die Leute hören immer nur das Intro und danach ist auch einfach nur noch alles ein weißes Rauschen. Das sind eigentlich nur die ersten 8 Sekunden. Das ist eigentlich nur meine Begrüßung eigentlich, was so gut ankommt.
Ja, genau. Deshalb sind uns die Leute auch so treu, ja, weil du einfach immer so hervorragende Intros machst. Ne? Ja. Wobei man müsste sich fragen, Intros 8 Sekunden, da muss man, glaube ich, noch schneller werden. Die meisten Intros sind, glaube ich, noch länger als 8 Sekunden, oder? Naja, ich müsste mal in die Statistik gucken. Wenn das noch schlimmer wird, ja, dann werden nach, musst du dir, in den ersten 3 Sekunden musst du die Bombe raushauen, ne? Okay, aber zurück zur Studie. Die ist erstmal, wenn man auf den ersten Blick guckt, gar nicht so blöde. Also, unabhängig davon, ob man sich fragen kann, ob Studios wie Microsoft, Kanada gute Studien machen können oder wie unabhängig sind, haben die was gemacht. Die haben also untersucht, oder zumindest wollten die das, wie die moderne Technologie die Aufmerksamkeitsspanne beeinflusst. Dazu hatten sie insgesamt 2000 Teilnehmer. Die Gehirnaktivität wurde mittels EEG von 112 Teilnehmern dabei überwacht. Die überfüllten Fragebögen aus, die Leute spielten Spiele, die dann zugleich auch die Aufmerksamkeitsspanne gemessen haben, hatten verschiedene Situationen. A, sollten sie die Aufmerksamkeit anhaltend halten, dann sollten sie die halten mit Ablenkung dabei und sie sollten dann alternierend Aufmerksamkeit schenken, das heißt zwischen verschiedenen Aufgaben und Stimuli dann jeweils abwechselnd ihre Aufmerksamkeit fokussieren. Und dann haben sie durch die Analyse der Daten festgestellt, angeblich, dass die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne nur noch 8 Sekunden betrug. Im Jahr 2000 lag sie noch bei 12 Sekunden. Und dann wird kolportiert, dass die, wie gesagt, eine Sekunde jetzt kürzer sei als die eines normalen Goldfisches. Und da kann man sich jetzt mal vorstellen, was da los war in den Medien, ne? Also das kann man wirklich überall nachlesen. Es ist überall aufgetaucht. Times, Guardian, jede Zeitschrift von Rang und Namen hat es präsentiert. Sieht man wieder, wie gut und aufmerksam ich Zeitungen lese, ja, weil es ist, wie gesagt, an mir vorbeigegangen. Und jetzt kommt der Clou, die darin enthaltenen Zahlen stammten gar nicht aus dieser Studie von Microsoft Kanada, sondern sind da nur in einer Quelle namens Statistic Brain aufgetaucht. Und dann hat man mal nachgeguckt und versucht, Statistic Brain ausfindig zu machen. Und die hatten die Zahlen dann wiederum von anderen Quellen, nämlich vom National Center for Biotechnology und Associated Press. Und dann hat man danach gefragt, also die BBC hat das gemacht, und beide Quellen konnten die Zahlen nicht bestätigen. Das heißt letztlich, wir haben irgendwie eine kolportierte Zahl, die jemand anders von jemand anders genommen hat und die Ursprünge können sich überhaupt nicht daran erinnern, jemals diese Zahlen rausgegeben zu haben. Insoweit vermutlich einfach Fake News. Gott sei Dank. Die Goldfische. Und dann hat man natürlich auch Zoologen gefragt. Also ich bin jetzt auch kein Goldfischforscher. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie man die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches messen könnte. Der befragte Zoologe wusste es auch nicht. Er meint aber, die Goldfische seien total super und wer käme auf nur 9 Sekunden? Ja.
Da wird auch noch der arme Goldfisch hier einfach mal unter den Tisch gekehrt.
Ja, genau. Ja. Und also... Da hat man den Goldfischen Unrecht getan und den Menschen vermutlich auch, ne?
Wollte gerade sagen. Also da hört es für mich auf, wenn der Goldfisch, der gute Goldfisch diskreditiert wird. Das ist so ein Ding, glaube ich auch, ne? Das wird ja gerne eben auch so in Zusammenhang gebracht mit so diesen modernen Medien. Das wird, glaube ich, erstens deswegen so gerne kolportiert und vielleicht auch deswegen sehr willfährig geglaubt, weil es Dinge mitbringt, die der gute Internet-Hoax sozusagen auch mitbringen muss, nämlich etwas, das Leute gerne glauben wollen, zumindest ein bestimmtes Kontingent. Also ich glaube, es gibt eine bestimmte Anzahl von Leuten, die diese Informationsflut in Social Media und sowas zum Beispiel kritisch sehen, selber überfordernd finden und sonst irgendwas. Und deswegen ist so eine Bereitschaft da zu glauben, so, das macht irgendwas kaputt. Und wenn dann jemand kommt und sagt, die Aufmerksamkeitsspanne, ja, des Menschen, des modernen Menschen wird dadurch herabgesetzt durch diese Flut an Zeug, das auf ihn einprasselt oder sowas, dann ist das, glaube ich, auch einfach eine Meldung, die einfach sehr gerne geglaubt wird, ne, weil so dieses Bauchgefühl schon da ist, dass das irgendwie schlecht ist.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das hat man ja letztlich bei allen Medien, die irgendwann mal neu waren, die inzwischen für uns gar nicht mehr neu sind, wie Buchlesen und so weiter oder Radio hören, CD hören, wo letztlich auch in der Fachliteratur dann teilweise kontrovers, oft aber auch sehr kritisch berichtet wird, was diese neuen Kommunikationsformen und Medien letztlich alles bei uns kaputt machen würden. Und in der Regel hat sich dann herausgestellt, dass das aus rückblickender Sicht meistens relativer Quatsch war und einfach dieser befürchtete negative Effekt niemals eingetreten ist. Und vermutlich wird das auch nicht anders sein. Also dass einfach Traditionalisten das Abendland untergehen sehen bei möglichst vielen Veränderungen und dass einfach dann auch der Glaube da ist, sowas dann auch als Wahrheit anzuerkennen. Das hat man ja in nicht wenigen Bereichen. Das hatten wir ja auch bei Verschwörungstheorien, wo es ja durchaus einen nicht geringen Anteil an Menschen gibt, die aus mancher anderer Sicht relativ abstruse Dinge für hochglaubwürdig halten.
Ja, oder halt, ne, die Computerspiele, die Killerspiele und sonst irgendwas hatten wir jetzt als letztes erst.
Ja.
Es ist ja auch quasi geboren aus einer gewissen Skepsis eines neuen Mediums gegenüber.
Ja, man kann sich ja auch vorstellen, ne, dass wenn ich quasi am Computer mit zunehmender Realitätsnähe trainiere, ein Fadenkreuz auf Menschen auszurichten, die dann möglichst realitätsgetreue Geräusche von sich geben und dann versterben, kann man ja schon intuitiv sagen, na, das macht was mit einem. Nur das erhöht vielleicht Gewaltbereitschaft oder so. Das halte ich schon für eine plausible Hypothese. Insoweit. Ja. Ja.
Das heißt aber dann wahrscheinlich so jetzt auch dieses Schlagwort eine Aufmerksamkeitsspanne. Also als gäbe es, die Vorstellung, es gäbe so eine Art von maximalem Zeitkontingent, in dem wir in der Lage sind, irgendwo eine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Existiert das überhaupt?
Ich würde sagen, ja. Also es gibt auch viele Testverfahren, die versuchen, das zu erfassen. Das ist ja durchaus auch für schulische Leistungen interessant. Gibt auch viele Versuche, das für Kinder je nach Altersgruppe dann entsprechend zu erfassen, wie so die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne ist. Ganz einfach, weil das ja auch für Lehrer interessant ist. Ne? Also wie lang muss ich Unterrichtseinheiten gestalten und wie schnell muss ich die möglicherweise abwechseln, damit die Aufmerksamkeit noch bei mir bleibt und nicht abschweift. Also das hat schon eine Relevanz. Und insoweit ist das gut untersucht, beziehungsweise man versucht das gut zu untersuchen. Was allerdings, wie eben schon gesagt, auch so ist, ist, dass es nicht die eine Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen gibt, sondern es gibt die für verschiedene Aufgaben, für verschiedene Bedingungen und für verschiedene Altersgruppen. Und das heißt, wenn wir jetzt nochmal 30 Jahre warten, werden wir eine andere Aufmerksamkeitsspanne haben als jetzt, und wir hatten vor, je nachdem, ne, als Jugendliche oder Kinder natürlich nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne. Man sagt üblicherweise, ein Erwachsener hat eine maximale Aufmerksamkeitsspanne von 90 Minuten, was auch übrigens an der Universität halt die gängige Einheit ist. 90 Minuten, also zweimal 45 Minuten. 45 Minuten ist eine Semesterwochenstunde und man hat üblicherweise zwei, also 90 Minuten ist ein Kurs letztlich an der Uni, was möglicherweise auch daran angelehnt ist. Auch zumindest bei mir in der Schule war eine Schulstunde 45 Minuten. Das ist auch ungefähr so das, was Jugendliche verpacken können. Und insoweit gibt es, kann man schon das Konstrukt an sich mit Sinn füllen. Man kann es auch messen. Man kann auch Abweichungen von der Normalität messen. Das ist halt zum Beispiel für die eben schon erwähnte Aufmerksamkeitsdefizitstörung interessant. Ist aber auch interessant, wenn Menschen Unfälle haben, das heißt in Rehabilitation sind und man versuchen möchte, vorherzusagen, na, wie klappt's denn mit dem Beruf? Kann er seinen Beruf, den er vorher erlernt hat, jetzt nach dem Unfall mit der Schädigung, die möglicherweise eingetreten ist, noch ausüben? Und da gibt's schon auch viele neuropsychologische Verfahren, die halt versuchen, die einzelnen Bereiche zu testen, ob da möglicherweise Schädigungen vorhanden sind oder eben auch nicht, und dann vorherzusagen, na, wie verhält es sich denn mit der beruflichen Anforderung? Ist er denen noch gewachsen, wenn sich das nicht deutlich verändert, ja oder nein?
Aber wie ist denn das? Also in der Schule ist es ja dann so, es gibt zwar diese Einheit der 45-minütigen Schulstunde, aber es gibt ja dann trotzdem 6, 7, 8 oder so hintereinander. Also reichen denn diese kurzen Unterbrechungen dann tatsächlich, dass man dann sagt so, okay, es wird die, läuft die Uhr schon wieder neu für die Konzentrationsfähigkeit, und aufs Computerspiel übertragen, spielt ja auch mal 5, 6 Stunden am Stück sozusagen. Das überschreitet jetzt zumindest diese Maximalgrenze von 90 Minuten. Wie ist das? Ist das dann, sucht sich der Spieler zwischendrin selber Pausen? Muss das Spiel so gestrickt sein, dass es zwischendrin auch mal irgendwie so eine Art Downtime gibt, wo dann gar nicht so eine Konzentration notwendig ist? Sind Spiele vielleicht auch einfach, weiß ich nicht, außer denen, die halt besondere Anforderungen an Reaktionsvermögen oder irgendwie strategische Analyse stellen oder so, aber wenn sie so relativ seicht sind in ihrem Anforderungsniveau oder sowas, schafft das auch nochmal ganz andere Vorzeichen? Wie ist das?
Also wir haben natürlich eine maximale Spanne, aber die, also das heißt ja nicht, dass man komplett konzentriert sein müsste, zu jeder Zeit mit maximaler Aufmerksamkeit. Das heißt, du hast ja auch, und ich denke, das kennt jeder, der eine Schule besucht hat, man versucht etwas zu folgen und da merkt man, okay, ich schweife mit meinen Gedanken ab. Oder der Dozent erzählt irgendein Dönekes aus seinem Leben. Das habe ich häufiger mal eingebaut, einfach auch ein bisschen das aufzulockern. Und dann fangen die Leute an, bei sich in der Biografie zu stöbern, in ihrem Erinnerungsschatzkästlein. Das kenne ich doch auch, und das erzählen dann ihrem Nachbarn. Ja, dann heißt, das heißt, man wechselt dann den Fokus der Aufmerksamkeit. Sei es nun auf eigene Erinnerung oder man konzentriert sich dann auf den Nachbarn, so dass dann natürlich die Aufmerksamkeitsspanne in Anführungsstrichen neu oder neuer beginnt. Gleichzeitig, also bei Lernen und so weiter, hat natürlich nicht nur Aufmerksamkeitsspanne eine Rolle, sondern es hängt ja auch ein bisschen mit Gedächtnis zusammen. Ne? Wie versuche ich? Ich möchte ja nicht nur einfach unterhalten, sondern wenn wir im Bereich Schule oder Lehre gehen, möchte ich ja auch, dass die Leute möglichst viel Wissen und Aspekte behalten. Und das kann man halt nicht unbegrenzt ausdehnen. Ich kann unabhängig von der Aufmerksamkeitsspanne einfach nicht Leute 20 Stunden am Tag mit kompliziertem Stoff füttern. Irgendwann ist die Aufnahmekapazität erschöpft und dann kann man den Leuten was erzählen, was sie wollen. Das wird nicht mehr funktionieren, es wird nicht mehr behalten werden. Soweit da ist natürlich die Möglichkeit dann auch begrenzt. Da haben wir dann aber auch verschiedene Aspekte, die unabhängig von der Aufmerksamkeit fokussiert sind. Ich glaube, auch wenn jemand Computerspiele spielt, wird er unterschiedlich starke Fokusse der Aufmerksamkeit haben, die werden mal stärker, mal schwächer sein, und möglicherweise guckt man ja auch mal nach draußen oder guckt keine Ahnung wohin oder holt sich einen Kaffee oder geht auf die Toilette, sodass dann einfach die Zeit in Anführungsstrichen neu läuft und man sich einfach auf etwas anderes fokussiert.
Aber nur noch mal zum Verständnis, reicht also quasi, ist diese 90 Minuten, das ist dann ununterbrochene, ja, fokussierte Aufmerksamkeit, und sobald ich sozusagen zulasse zu sagen, kannst du mal eine Minute was anderes machen, dann kommen wieder andere Werte dabei raus.
Genau, da könnte man es theoretisch länger machen. Also es wird auch Leute geben, die lesen ja, keine Ahnung, 6 Stunden am Stück ein super spannendes Buch und können es nicht mehr weglegen. Ne? kann man sich ja auch fragen, wie schaffen die das dann über diesen Zeitraum? Und üblicherweise schaffen sie es, indem sie halt kurz mal woanders hingucken, sich ablenken, mal was nachdenken oder was auch immer tun. Mal halt die Aufmerksamkeit auf was anderes fokussieren. Aber in der Regel länger als 90 Minuten am Stück Fokus auf eine einzige Sache ist in der Regel die Maximallänge, die ein Mensch schaffen kann.
Ich glaube, das ist so ein Ding, wo auch viele Leute sagen so, naja, das stimmt nicht. Ich habe doch jetzt hier 3 Stunden Herr der Ringe geschaut, habe die ganze Zeit nur auf das eine Ding mich konzentriert sozusagen. Und wahrscheinlich gibt es dann zwischendrin immer kleine Momente der Ablenkung, die man hinterher gar nicht mehr erinnert,
ja,
oder?
Ja, das vermute ich, ja.
Das ist, nehme ich mal an, etwas, das zu einem gewissen Grade gelernt wird, trainiert ist. Das heißt also, es wird auch noch vielleicht variieren zwischen den einzelnen Menschen, je nachdem.
Genau, das ist eine Fähigkeit, die hat man. Aber die hängt natürlich, oder der Umfang der Kompetenz hängt natürlich auch davon ab, wie trainiert man ist. Also man kann Aufmerksamkeit durchaus trainieren und darin besser werden. Ist ja auch die gute Nachricht für alle, die jetzt einen Unfall hatten, ne, und sagen, okay, da bin ich aufgrund von neurologischen Einschränkungen irgendwie gehandicapt. Da kann man dran üben. Und auch noch andere Möglichkeiten wählen. Da kommen wir gleich auch nochmal zu, wie man das alles trainieren kann. Aber das ist schon etwas, worin man besser werden kann, wenn man das trainiert.
Okay, dann verrat den Leuten doch, wie sie das trainieren können. Ne? Dann können wir hier so nochmal Lebenshilfe zum Abschluss geben. Ich habe gehört, du hast einen super Plan.
Ja, ich habe 2. Der eine ist langweilig und der andere ist viel besser. Ich fange mit dem Langweiligen an.
Okay.
Also man kann natürlich schrittweise versuchen, sich immer länger zu konzentrieren. Das heißt, eine Seite, ein Buch lesen und dann mit der Zeit immer mehr Seiten ohne Ablenkung versuchen zu schaffen. Geht auch bei Fernsehsendungen. Oder man kann sich selbst Aufgaben stellen, die dann immer länger dauern, also Zeitungen aufmerksam lesen etc. etc. Was auch gut trainiert, sind sogenannte Achtsamkeitstrainings, wozu dann auch Meditationsübungen gehören, ganz unabhängig jetzt von irgendwelchen spirituellen Anteilen. Weil gerade im Bereich Meditation versucht wird, als Ziel sehr bewusst die Aufmerksamkeit auf einen Fokus zu lenken und dort zu halten. Und wenn mal jemand versucht hat zu meditieren, wird man merken, wie unglaublich schwer das ist. Also man schweift unglaublich schnell ab. Eine Anfängerübung ist zum Beispiel, einfach immer bis 10 zu zählen, ganz bewusst und nur bei den Zahlen zu bleiben. Und die meisten Menschen kommen niemals bei 10 an, weil sich dann doch irgendwie ein Gedanke reinschießt von irgendwoher, oh jetzt, keine Ahnung, jetzt zwickt mein linker Zeh oder so. Oder, oh guck mal, jetzt ist ein Geräusch an mein Ohr gekommen. Zack, müsste man wieder bei 1 anfangen. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellen kann, tatsächlich sehr fokussiert zu bleiben. Und das zu trainieren ist unter anderem mit diesen Methoden möglich, die deutlich tollere Methode, verlautet eine Studie aus Amerika, aus dem Jahr 2015, zumindest kam da die Meldung her. Esst mehr Schokolade mit Kakaoanteil von größer 60% und trinkt dabei mehr Grüntee. Das finde ich, hört sich doch super an, oder? Isst mehr Schoki.
Endlich.
Und ich zitiere hier, Schokolade ist wirklich eine Stimulanz und sie aktiviert das Gehirn auf eine besondere Weise, sagte Herr Stevens, Professor für Psychologie an eben dieser Northern Arizona University.
Ich wollte gerade sagen, ist es der Dekan vom Sarotti-Institut?
Genau, Nestlé empfiehlt. Genau. Sie kann, wieder Zitat, die Aufmerksamkeitscharakteristika steigern und sie beeinflusst auch deutlich den Blutdruck. Und laut dieser Mitteilung untersuchten die in dieser Studie den akuten Effekt von Schokolade auf die Charakteristika der Aufmerksamkeit des Gehirns mit Hilfe von EEG, haben 122 Teilnehmer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren untersucht, nachdem sie Konfekt mit 60% Kakao unter 5 Kontrollbedingungen konsumiert hatten. Und die Ergebnisse zeigten, dass die Gehirne der Teilnehmer, die die 60%ige Kakaoschokolade verzehrten, aufmerksamer und wachsamer danach waren. Auch ihr Blutdruck nahm kurzfristig zu. Und die führen das auf den Wirkstoff L-Theanin zurück. Das ist ein Wirkstoff, also unter anderem, der im grünen Tee vorkommt, eine Aminosäure, die als Beruhigungsmittel wirkt. Diese, also jetzt denken Sie natürlich noch einen Schritt weiter, dass man die Kombination aus diesem Wirkstoff des grünen Tees und der Schokolade noch nicht kaufen kann. Und das ist natürlich die Supermarktlücke. Das solltet ihr also auch wirklich auf dem Pott direkt herausbringen, weil das ist ein...
Ja, ich rufe unsere Pharmaabteilung sofort an, wenn wir hier fertig
das
sind.
Das denke ich auch. Also das ist wirklich ein Produkt, mit dem ihr den Endboss, also die meisten Endbosse, gerade bei schwierigen Spielen, die ja jetzt auch zunehmend rauskommen, ne, insbesondere japanische Produkte, ne? Immer die Schokolade mit Kakaoanteil größer 60% und den grünen Tee griffbereit halten, dann klappt auch der Endboss. Ne?
Nice, sehr gut, hervorragend. Ja, haben wir den Leuten ja auch gleich noch eine Handreichung gegeben, wie sie in Zukunft einfach erfolgreicher durchs Leben gehen. Und unser Angebot als Ernährungsberater startet dann auch noch nicht so.
Achten Sie auf die besondere Mitteilung. Wir sollten das natürlich auch noch mit besonderen genetisch trainierten Reizen kombinieren, damit die Leute das auch beachten, unsere Werbung. Ne?
Ja, genau. Wir machen dich wieder nackt aufs Cover.
Yeah, yeah, das wird super. Super werden. Super Wirkung, genau.
So, bevor wir hier rausgehen, lass mich noch mal ganz kurz versuchen, ob ich das resümieren kann. Also erstens, wir haben festgestellt, in dieser ganzen Diskussion wird dieser Begriff der Aufmerksamkeitsspanne halt einfach immer und überall eingesetzt, aber teilweise geht es eher darum, wird hier Interesse geweckt und aufrechterhalten, was nochmal was anderes ist als Aufmerksamkeitsspanne, was nämlich eigentlich unsere Fähigkeit zu, also so Konzentrationsfähigkeit beschreibt, ne? Wie lange kann ich mich fokussieren, kann ich andere Informationsquellen ausblenden und dann eben konzentriert mich mit dieser einen Sache befassen? Das war Art 1. Und der zweite Punkt ist, dass es zwar sowas wie eine Aufmerksamkeitsspanne gibt, dass aber erstens das Ganze individuell unterschiedlich ist, ne? Wie gut hat jemand gelernt, sich zu fokussieren, zum zweiten aber auch von äußeren Rahmenbedingungen abhängen kann, ne? Also wie heiß ist es, wie kalt ist es, wie laut ist es und so weiter und so fort. Das heißt, es ist schwierig, das zu generalisieren. Und dass Meldungen, die sich dann mit der Aufmerksamkeitsspanne befassen, wenn es dann um sowas geht, wie zum Beispiel in unserer heutigen hektischen Medienwelt, ne, die durchschnittliche Headline wird nur noch, keine Ahnung, 2,7 Sekunden angeschaut und vor 15 Jahren, da waren es noch 5 Sekunden. Das ist nicht unbedingt etwas, was tatsächlich daran liegt, dass jetzt unsere Aufmerksamkeitsspanne, also unsere Fähigkeit sich verändert hätte, sondern es liegt einfach daran, dass sich unsere Nutzungsgewohnheiten verändert haben. Das heißt also erstens, es gibt jetzt einfach sehr viel mehr Schlagzeilen gleichzeitig, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen und die werden jetzt schneller gescannt. Das ist eine Anpassung aus Notwendigkeit und dann gibt es eben noch zusätzlich den Fall, dass halt auch manche Sachen auch einfach attraktiver sind. Ne? Ich habe einfach viel mehr Computerspiele zur Verfügung, die auch um meine Aufmerksamkeit wetteifern und ich bin halt viel schneller auch geneigt zu sagen, okay, ich wende mich jetzt was anderem zu, weil ich habe einfach viele Alternativen. Mhm,
genau.
Das ist gut zusammengefasst.
Hervorragend. Ich hätte es nicht besser machen können. Und das mit einer Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden oder so.
Ja, hätten wir mal den Goldfisch die Zusammenfassung machen lassen. Ja, was meinst du, was... Das hätte uns allen die Augen geöffnet.
Aber wir hätten die letzte Sekunde verpasst. Egal.
Ja, das stimmt. Naja. Also, Helge, wie immer, vielen
gern
Dank.
Dankeschön, immer wieder gern.
Und euch da draußen ebenfalls vielen Dank fürs Zuhören, fürs Unterstützen, fürs Dabeisein. Das war's mit Nachgeforscht in diesem Monat und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Hoffentlich ist es dann ein bisschen kühler. Bis dahin.